Hallo und herzlich willkommen zurück. Ihr seid beim Schützenstolz-Podcast, ihr seid beim Brauchtums-Podcast, ihr seid wieder bei uns gelandet. Schön, dass ihr wieder da seid, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute eine besondere Folge. Wir laden uns jetzt kurz vor Schützenfest dann die Persönlichkeiten ein, die wir mit der Gartenstadt verbinden, die mit der Gartenstadt ihre Verbindung haben und vielleicht was Gutes oder Schlechtes, je nachdem, zu sagen haben. Heute mal ganz interessant ein Gespräch mit jemandem, der leider nicht in der Gartenstadt wohnt, der leider in der verbotenen Stadt wohnt, muss man ja so sagen. Wir machen heute den Podcast mit Landrat Hans-Jürgen Petrauschke. Schön, dass du heute hier bist. Landrat ist für mich natürlich ein geläufiger Begriff, aber ich habe mich im Vorhinein auch gefragt, was macht man als Landrat überhaupt? Was sind da deine Aufgaben?
Wenn unsere Kinder gefragt wurden, was macht Papa den ganzen Tag, haben die immer gesagt, telefonieren, Kaffee trinken und Zeitung lesen. Ist auch ein bisschen mehr dabei. In Nordrhein-Westfalen beispielsweise auch die Aufgabe des Polizeichefs. Da sind Kinder immer ganz begeistert, wenn die hören, oh, Polizei. Ich kann sagen, das macht nicht nur Freude. Wir sind als Kreise eine Zusammenfassung von Verwaltungen insbesondere, also Umweltverwaltung, dazu gehört Abfallwirtschaftsbehörde, Naturschutzbehörde, dazu gehört die untere Emissionsschutzbehörde. Etwa haben wir den großen Konverter, den Doppelkonverter in Meerbusch genehmigt und so richtig bekannt geworden sind Landräte oder Kreise, auch in der Pandemie nochmal, alles, wo es um die Gesundheit ging. Wir haben die Gesundheitsämter und wir hatten damals, wo sonst 15 Köpfe arbeiten, 600 Köpfe beschäftigt. Das ging ja von der Nachverfolgung der Infizierten über die Teststationen, über die Impfstationen, die wir eingerichtet haben. Ich glaube, das haben wir auch ganz gut hinbekommen. Und dann, darüber hinaus sind wir dann auch noch Aufsicht über die Städte und Gemeinden. Also formal bin ich dann auch noch Disziplinarvorgesetzter unserer 8 Bürgermeisterinnen und Bürgermeister. Und die Aufgaben sind so vielfältig. Das ist einerseits spannend. Auf der anderen Seite, was Personal angeht, Organisation von Personal angeht, auch schwierig, denn wir haben die Architekten, wir haben die Tierärzte, wir haben die Lebensmittelkontrolleure, also das Schulamt ist bei uns, da sind dann die Schulräte mit angesiedelt. Das ist ein ganz breites Spektrum. Gelegentlich sage ich dann auch schon mal, dass wir eigentlich als Kreis alles machen. Und die Städte und Gemeinden sind zuständig für Feste, Feiern und Personalausweise. Auch das stimmt nicht ganz, aber wenn es ernst wird, sind wir dabei, wenn es um soziale Sicherung geht, wenn es um die Frage geht, wie wird man im Heim auch mit Leistungen versorgt, wenn es um die Förderschulen geht, wenn es auch mal schwierig geht, wenn es um Menschen mit Behinderungen insgesamt geht, die Eingliederungshilfe, wenn die Leute ihren Job verloren haben und kriegen Kosten der Unterkunft. Also immer dann, wenn es an die Existenz geht, dann sind wir als Kreis eher dabei.
Der Landrat sitzt dann quasi zwischen dem Bürgermeister und dann dem Land, sage ich mal, dem Land NRW, das ja dann natürlich noch darüber steht bestimmt, und versorgt den Kreis dann politisch auch. Ist das richtig?
Ja. Vom Prinzip her kommt dann in der nächsten Ebene die Bezirksregierung, aber Landräte haben eben Doppelfunktionen. Also es gibt einige Bereiche wie die Kommunalaufsicht oder eben diese unteren staatlichen Behörden. Dann habe ich nicht den Briefkopf Rhein-Kreis Neuss, sondern den Briefkopf der Landrat und dann auch das Wappen des Landes dabei. Und natürlich bei der Polizei ganz besonders.
Verstehe, okay.
Ja. Verstehen kann man es eigentlich nicht.
Ja, es ist.
Das ist alles historisch gewachsen. Okay. Also auch das Schulamt, das ist eine Gemeinschaftsveranstaltung des Landes. Da kommen die Schulräte als Landesbedienstete und wir stellen den Rest, also was Hausmeister angeht in den Schulen sowieso, aber auch Sekretärin, wir machen den Rest. Aber das ist schon eine spannende Sache. Und da soll man nach Möglichkeit sich mit allen vertragen.
Ja, das ist, glaube ich, dann die größte Herausforderung. Ja, ich stelle es mir sehr schwierig vor, weil so wie du gesagt hast auch, es sind ja so viele verschiedene Aspekte da dran. Du hast das Ganze jetzt 16 Jahre lang gemacht und der Rhein-Kreis Neuss, für den du es machst, ist ja auch nicht ganz klein. Ne? Wir sind über 400.000 Bewohner.
Ja, wir sind der 10. bevölkerungsreichste Kreis der Bundesrepublik Deutschland.
Ja.
Das ist schon ein bisschen was. Dazu haben wir auch die größte kreisangehörige Stadt Neuss. Da ist sicherlich auch immer ein gewisses Spannungsfeld. Wenn die 160.000 Einwohner haben, gibt es in anderen Ländern, Bundesländern Kreise, die sind kleiner. Und dann haben wir die Gemeinde Rommerskirch mit 13.000 bis 14.000. Das ist schon ein gewisses Spannungsverhältnis. Aber ich denke, dass wir das in den letzten Jahren ganz gut hinbekommen haben. Und wir haben, das gleich am Anfang nochmal deutlich zu machen, natürlich auch Beteiligungen. Es gibt auch Beteiligungen, da ärgert man sich ein bisschen drüber, weil es so viel Ärger macht. Das ist etwa das Krankenhaus. Das ist ein Thema, das wir in der Bundesrepublik ja völlig dezentral haben und das im Moment auch völlig ungeklärt in die Zukunft blickt, was die Finanzierung angeht. Und das macht nicht nur Freude, aber wir müssen eben auch da sehen, dass wir die Daseinsvorsorge erhalten und die notwendigen Voraussetzungen für gute medizinische Versorgung behalten.
Ja, sehr, 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 sehr vielschichtig, das stimmt. Welches Krankenhaus meinst du jetzt genau? Wir haben mehrere,
ja. Ja, wir haben ja als Rheinland-Klinikum die drei kommunalen Krankenhäuser fusioniert. Das war das Lukas-Krankenhaus, Städtische Klinik in Neuss und die beiden Kreiskrankenhäuser Dormagen und Grevenbruch. In der Summe, wenn alles dazu zählt, mit rund 5.000 Bediensteten, die nicht alle Vollzeit arbeiten, ist auch klar. Aber da ist schon eine stolze Mitarbeiterzahl.
Das auf jeden Fall, das stimmt. Wie ist es dann mit den Menschen? Als Landrat muss man ja auch die Menschen seines Kreises irgendwo verstehen, dass man natürlich auch deren Bedürfnisse dann erfüllt, denke ich mir, weil es auch so, so viele verschiedene Themen sind, wie du gesagt hast. Wie würdest du es einschätzen? Wie sind die Menschen im Rheinkreis Neuss? Weil du kommst ja, wenn ich es dir richtig lege, nicht aus dem Rheinkreis Neuss. Troisdorf war ja, glaube ich, deine Ecke. Bist aber natürlich jetzt auch schon sehr, sehr lange hier. Wie würdest du es einschätzen?
Also zum einen komme ich aus Troisdorf-Müllekofen, das ist der kleinste Ort in Troisdorf und manchmal glaube ich, dass die Leute, die vom Dorf kommen, so ein bisschen natürlicher auch mit Sachen umgehen. Aber dann bin ich Rheinländer und das hilft ganz besonders bei uns hier auch und ich habe den Eindruck, dass wir auch den Kreis haben mit den meisten Schützenfesten. Es gibt eigentlich kaum einen Ort, der kein Schützenfest oder was Ähnliches feiert. Klompenkirmes ist ja genau genommen kein richtiges Schützenfest, aber ist so ähnlich. Also das Feiern, miteinander Freude haben, füreinander da sein, da ist schon was ganz Besonderes. Und ich denke schon, dass ich einiges mitbekomme, was die Leute wollen. Aber zu sagen, ich mache immer genau das, was die Leute wollen. Wenn du das anfängst, dann hast du verloren. Du musst hören, was die wollen. Da musst du gucken, geht das? Nach Möglichkeit sollte man versuchen, dass es geht. Wenn es aber nicht geht, nicht einfach sagen, ja, gucken wir mal, werden wir mal gucken. Sondern da muss man auch sagen, geht nicht. Da sind die Leute, glaube ich, dankbarer, wenn man denen von Anfang an sagt, das geht nicht, als wenn man die hinhält und naja, klappt es doch nicht. Das ist manchmal schwierig und da bin ich durchaus auch stur, in Anführungsstriche, und lass mich nicht irgendwie erstmal aufs Glatteis führen. Mein Vorgänger, der Pat, hat immer gesagt, am besten zweimal Freude machen, versprechen und dann auch noch halten.
Ja, das ist natürlich dann der beste Weg, das stimmt, das stimmt. Der eine oder andere wird sich erinnern, im Gespräch mit dem Bürgermeister haben wir ihn auch gefragt, wie viele Schützenfeste er im Jahr besucht. Er ist ja eigentlich bei allen mehr oder weniger, wenn er es möglich machen kann, die er hier in der Stadt Grevenbruch so betreut. Wie sieht es bei dir da aus? Hast du alle Schützenfeste in den 16 Jahren mal besucht im Rheinkreis Neuss? Oder du
Nein.
kannst ja nicht alle besuchen Nein. eigentlich, oder?
Also wir haben rund 100 Schützen- und Heimatfeste jedes Jahr. Und dann habe ich das am Anfang gedacht, das wäre ganz einfach. Du gehst zu den großen Schützenfesten, dazu hätte Wieflingenhofen natürlich in jedem Fall gehört, aber eben auch Neuss, Grevenbruch und Dormagen. Dann gehst du dahin, wo ein besonderes Jubiläum ist. Wäre Wieflingenhofen diesmal wieder dabei gewesen, 2024 mit dem 100-Jährigen. Und dann gehst du dahin, wo ein Teil des Königspaares Bedienstete des Kreises oder der Kreispolizeibehörde ist. So habe ich dann auch angefangen. Und dann auf einmal warst du mal da und dann sagen die, nächstes Jahr kommst du auch wieder. Und dann versucht man wiederzukommen. Aber letztes Wochenende Pfingsten hatten wir mindestens 5 Schützenfeste, denn auf 5 war ich. Daneben gab es aber noch ein paar andere. Also alle schaffe ich gar nicht. Ich habe ja auch noch Stellvertreterinnen und da gehen ja auch ein paar hin. Aber in den Sommermonaten ist eigentlich kein Wochenende das Schützenfest frei wäre.
Ja, so wollen wir es ja auch. Das ist ja das Schöne dann. Nochmal ganz, ganz kurz zurück zu deiner Aufgabe als Landrat. Du hast die Corona-Zeit auch schon angesprochen, die natürlich dann ganz speziell war wahrscheinlich. Aber was waren so da in den letzten Jahren und im letzten Jahrzehnt, muss man ja tatsächlich auch sagen, so die Sachen, die dir am meisten im Kopf geblieben sind? Vielleicht auch die größten Herausforderungen, deine größten Erfolge. Was ist dir da so im Kopf geblieben?
Also erstmal fange ich mal an mit den Wahljahren. 2009, da kam gerade die Finanzkrise. Das war ganz schwierig auch für die kommunalen Haushalte. 2015, weiß ich noch, am Wahltag bin ich abends dann ins BBZ in Grevenbruch gegangen, wo wir gerade eine Flüchtlingsunterkunft aufgebaut hatten, um die ankommenden Flüchtlinge aufzunehmen. 2020 war die Corona-Krise. Und wenn du jetzt dieses Jahr dir anguckst, das ist jetzt nicht so ganz speziell gemünzt auf uns, aber wenn du dir anguckst, Israel, Iran, Ukraine, Russland, also das hört eigentlich nie auf. Und 1989, als die Wiedervereinigung kam, das hat keiner mehr im Blick. Damals haben wir uns bei der Bezirksregierung zusammengesetzt, in der Erwartung, dass möglicherweise die DDR-Bürgerinnen und Bürger alle zu uns kommen, weil das hier eine bessere Perspektive für sie bilden wird. Wir haben damals überlegt, welche Turnhallen, was steht alles zur Verfügung. Also, ich könnte jetzt nicht sagen, das ist besonders gut gelungen, das ist schlecht gelungen. Es war ganz wichtig, dass wir über die vielen Jahre hinweg erreicht haben, dass Ausbildungs- und Arbeitsplätze in großem Umfang bei uns erhalten wurden. Und das weiß jeder auch. Wir kommen demnächst zur Braunkohleverstromungsbeendigung. Viele ganz intensiv auf Energie angewiesene Unternehmen haben sich in vorigen Jahrzehnten hier angesiedelt. Die Aluminiumindustrie zum Beispiel. Jetzt haben wir da hohe Energiepreise. Also wir müssen gucken, dass wir das alles hinkriegen. Bislang hat das eigentlich ganz gut geklappt. Wir haben in der Zeit, seit ich Landrat bin, das liegt jetzt nicht an mir allein, nicht, dass einer Fallstadt versteht, aber rund 50% mehr sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse bekommen, als am Anfang da waren. Und die Arbeitslosigkeit, die war damals viel höher, da kann sich auch keiner mehr dran erinnern. Ich bin jetzt auch nicht zufrieden, was wir jetzt haben, das müsste viel weniger sein, aber die ist auch zurückgegangen. Und ich bin persönlich auch froh darüber, auch da war ich nicht allein, aber wahrscheinlich auch ein bisschen Mittreiber, dass wir alle Förderschulen im Kreisgebiet erhalten haben. Da gibt es Leute, die sagen, ja, du separierst ja jetzt die Menschen mit Einschränkungen, ich sehe das anders. Ganz wichtig, jedem die bestmögliche Förderung zukommen zu lassen. Und das kannst du in einer normalen Schule nicht für jedes Kind tun. Wenn du eine kleine Klasse hast, kriegst du das eher hin. Wenn jemand dann verkrampft, da können die in so ein Schwimmbad gehen, da können die sich entspannen. Und da bin ich richtig froh, dass uns das gelungen ist. Inzwischen haben wir alle Förderschulen bei uns angesiedelt. Wir haben alle Schulen, auch die Förderschulen, mit IT, also gut versorgt. Und neue Statistik habe ich leider nicht, aber vor ein paar Jahren waren wir in Nordrhein-Westfalen der Kreis mit der geringsten Quote von Schulabgängern ohne Abschluss. Mhm. Jetzt kannst du sagen, was macht das? Ich sage, dadurch machen wir Leute glücklich, denn nur wenn du deinen Lebensunterhalt selbst verdienen kannst, bist du am Schluss zufrieden. Und das kannst du eigentlich nur, wenn du eine gute Stelle hast. Eine gute Stelle kriegst du nur, wenn du eine gute Ausbildung hast. Eine gute Ausbildung kriegst du eigentlich nur, wenn du einen Schulabschluss hast. Also fängt das da an. Und es ist auch gelungen, beispielsweise jetzt in den letzten Jahren, als so viele Flüchtlinge kamen, alle schulpflichtigen Kinder in die Schule zu kriegen. Das ist auch nicht einfach. Die Klassen waren ja, die hatten ja keine Leerstände. Wir haben in einem Jahr 7.500 Kinder vom Kindergartenalter bis 18 bekommen. In einem Jahr. Und normalerweise ist ein Jahrgang 5.000 Schüler. Das ist, wie gesagt, die sind ja jetzt nicht alle in einen Jahrgang gekommen, aber wenn die alle zusätzlich unterbringst, das war schon eine Gemeinschaftsleistung. Also da würde ich sagen, sind wir auch besser als andere.
Das hört sich auf jeden Fall so an. Das hört sich so an. Was mich dann interessieren würde, bei diesen ganzen Herausforderungen, bei den ganzen, der ganzen Arbeit, die da in den letzten Jahren anstand, warum wolltest du das überhaupt? Warum, sag ich mal, Kommunalpolitik im weitesten Sinne? Warum Landrat? Wie kam das dazu?
Jetzt könnte man ganz großkotzig sagen, das war lange geplant, das ist Quatsch.
Das glaube ich dir auch nicht.
Also wenn die Leute immer sagen, ich mache Karriereplanung, das können die alles versuchen. Ich bin schon als Jugendlicher, als Student bei uns auch in der Pfarrei, in der katholischen Jugendarbeit gewesen, habe damals die katholische Landjugend bei uns mit gegründet und bin dann auch bei uns in Troisdorf in die, damals hieß das noch Jugendwohlfahrtsausschuss, gekommen als Vertreter der Jugendverbände. Und mich hat dann immer so interessiert auch, dass man ein bisschen was bewegen kann, wo was zu bewegen ist. Damals waren die großen Herausforderungen, wie viel Geld gibt es, wie viele Zuschüsse gibt es für Ferienfahrten. Das waren die größten Herausforderungen, die man damals, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie das damals war. Und dann bin ich eben nach meinem Jurastudium, wo mich immer das öffentliche Recht auch am meisten interessiert hat, dann eben in die Verwaltung gekommen und dann lief das ja nicht von selbst, ein bisschen Ehrgeiz gehört sicherlich auch dazu, aber auch viel Zufall. Und am Anfang war Herr Salomon Oberkreisdirektor, der hat mich auch sehr gefördert. Dann war der Herr Patt Landrat, ich sein Stellvertreter als Kreisdirektor. Und als er aufhörte, habe ich mir gedacht, jetzt mit dem hatte ich ein gutes Verhältnis, was die Aufgabenteilung auch angeht. Das gehört ja auch dazu. Da habe ich mir gedacht, wenn du jetzt einen neuen Chef kriegst oder eine Chefin, und die erklärte jeden Tag, was du zu tun hast, das willst du eigentlich nicht. Und dann habe ich mir überlegt, dann mache ich eben neben der Verwaltung den Versuch, auch die Repräsentation des Kreises mit zu übernehmen. Und das hat ja jetzt, meine ich jedenfalls, einigermaßen geklappt die letzten 16 Jahre. Dadurch habe ich dann auch jetzt einen 7-Stunden-Tag, 7-Tage-Woche, so rum. 6-Tage-Woche hätte mir durchaus auch gereicht, aber an Wochenenden, da ist ja das, was du vorhin gefragt hast, wie kommst du denn eigentlich an das, was die Leute wollen? Du kannst ja nicht über Dankeschreiben und Beschwerdebriefe, da musst du ein bisschen hören und da bieten eben Veranstaltungen wie Schützenfeste oder Schulfeste oder ähnliches gute Gelegenheit, mal zu hören, was denken die Leute denn eigentlich? Und dann versucht man da auch draus was Honig zu ziehen und für die Zukunft umzusetzen.
Ja, das glaube ich. Du hast schon angesprochen, unser Jubiläum, wo wir auch mit dem Podcast hier gestartet haben im letzten Jahr. Welche Sachen sind dir vom Jubiläum noch besonders im Kopf geblieben oder insgesamt, was verbindest du mit der Gartenstadt? Was gibt es da?
Also erstmal habt ihr einen tollen Präsidenten, das weiß der, hört er nicht gerne, aber wenn man sagt, ist er auch nicht sauer. Dann habt ihr hier einen Verein und einen Zusammenhalt, der schon gigantisch ist. Ihr braucht auch nicht jeden Tag alles organisiert zu werden für das Fest. Ich sage gelegentlich schon mal, wenn man ein Schützenfest mal ein paar Jahre nicht machen würde. Und dann käme jemand und wird aufschreiben, was wer wann zu tun hat. Da hätte ein ganz dickes Buch, aber keiner wird sich dran halten. Das fügt sich ineinander, weil man, meine ich jedenfalls, ein gewisses Zusammengehörigkeitsgefühl hat. Ein paar können sich so ungefähr erinnern, wie war es letztes Jahr. Und dann läuft das bei Parade, das läuft irgendwie in sich, läuft das. Und das ist eigentlich was sehr Schönes. Und nun ist Wiflinghofen ja ein großer Ort. Die Menschen sind auch sehr stolz. Also die sagen ja auch nicht einfach Wiflinghofen und die sagen erst recht nicht Grevenbruch, Ortsteil Wiflinghofen, sondern Gartenstadt Wiflinghofen. Und so ein bisschen Lokalstolz darf man durchaus auch haben. Und insofern war das alles ein schönes Jubiläum. Ich wundere mich jetzt, dass die Internationalität dieses Vereins dieses Jahr erst so eine große Rolle spielt, wo man jetzt auch mal auf eine Regentschaft mit spanischer Herkunft zurückgreift. Also da sieht man ganz ernsthaft auch, wie Integration, wie alles das auch über Schützenvereine, aber manchmal eben auch Sportvereine, Kindergärten, so wie das alles funktioniert. Und eben anders als ich eben angesprochen hat in der großen Politik, wo man dann, wenn man sich nicht genau kennt, eher die Köpfe einschlägt oder genau genommen die Leute, die Kriege anfangen, die kennen sich ja, aber diejenigen, die nachher dann ausbaden müssen, die kennen sich nicht. Das ist also schwierig. Mhm. Und in der jetzigen Zeit, auch wenn wir jetzt bald ja Kommunalwahl haben, muss man sich mal überlegen, meine ich jedenfalls, ob neben dem, was manche meinen, Schützenvereine, wird ja nur getrunken. Das ist Quatsch. Natürlich wird auch mal getrunken. Manches wird auch zu viel getrunken vielleicht, will ich gar nicht ausschließen. Aber eigentlich schützen die Schützen, obwohl das ja mit Gewehr teilweise zu tun hat, die schützen eigentlich die Demokratie. Ich habe das jetzt letztes Wochenende auch beim Schützenfest gesagt. Dieser Zusammenhalt, dieses Miteinandersprechen, diese unterschiedlichen Ansichten, die auch überall bestehen, so zusammenzukriegen, dass man am Schluss gemeinsam marschiert, in die gleiche Richtung, dass sich die Leute einbringen, gelegentlich auch in Anführungsstrichen unterordnen. Also wenn man die jeden alleine laufen ließ, da kriegt man das nicht hin. Also dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, da ist eigentlich auch ein Schutz für die Demokratie. Anders als nur digitale Medien, soziale Medien heißen die, die sind ja eigentlich asozial in großem Umfang, wenn man sich nur darauf verlässt, da sieht man keinen, da kann man seine Meinung rauspusten. Wenn du an der Theke deine Meinung sagst und andere sagen, du spinnst, dann sagen die das dem direkt, dann hört er vielleicht auch auf. Wenn er das nur in den Äther pustet, dann ist das anders. Also insofern haben die Schützen gewollt oder ungewollt eine große Verantwortung für den Zusammenhalt der Gesellschaft.
Das finde ich interessant, dass du es so sagst, dieses Zugehörigkeitsgefühl, das ist mir jetzt in meiner kleinen Bubble, sage ich mal, wo ich nicht so viele Schützenfeste sehe, total aufgefallen. Es ist ja so, dass wir in Weflinghofen an Schützenfest vor allem sehr, sehr stark darauf achten, wie wir aussehen, wie wir auf der Straße uns präsentieren, wie wir den Zuschauern uns präsentieren. Da gibt es ja viele, viele Leute, die dann darauf achten. Wir haben ja in jedem Quarter einen Spieß, wir haben insgesamt einen Spieß, dass wir einfach vernünftig auftreten. Das ist ja ein ganz, ganz großer Punkt, der auch jedes Mal im Zelt angesprochen wird, dass das wieder mal geklappt hat. Beiz in Weflinghofen einfach, die Leute sind es gewohnt, die kennen es nicht anders. Und das ist ja dann auch dieses Zugehörigkeitsgefühl. Ist das anders in anderen Orten? Wie würdest du es einschätzen? So,
also jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, Weflinghofen ist der Verein und der Zug,
kannst du schon sagen,
der am tollsten ist. Ich würde sagen, das ist der Verein, wo es am zweitbesten überhaupt funktioniert. Weil alle anderen sagen, bei ihnen klappt es am besten. Da kann das nur der zweitbeste sein. Ganz ernsthaft, jeder Ort hat für sich das schönste Schützenfest. Und da gibt es ganz große Unterschiede, wie das abläuft. Man muss ja dazu sagen, Weflinghofen ist ja auch ziemlich groß, was das Schützenfest angeht. Das ist ja nochmal eine andere Herausforderung. Das ist ja wie auf der Furt in Neuss oder so weiter. Das sind ja Riesenschützenfeste. Und wenn du dann nach Elvekum gehst, die Sorgen haben, dass sie zwei Züge zusammenkriegen. So ungefähr ist das anders, aber trotzdem sind die stolz auf ihren Ort. Und diesen Stolz und diese Freude und dieses Feiern, das ist schon toll.
Wenn ich aber richtig liege, bei der Zeit, die du jetzt angesprochen hast, die du in deinen Job investierst, bist du wahrscheinlich selber kein Schütze, oder?
Jetzt muss ich gestehen, dass ich seit vielen Jahrzehnten inaktives Mitglied beim Bürgerschützenverein in Griffenbruch bin. Ich hoffe, ich werde dann trotzdem nochmal eingeladen nach Weflinghofen. Das hängt aber auch damit zusammen, weil in den vergangenen Jahrzehnten bei den Schützenkönigspaaren in Griffenbruch ganz viele Bedienstete des Kreises waren, vom Hausmeister bis zum Baudezernenten und Polizisten und so. Das ist da, glaube ich, noch stärker als in Weflinghofen sogar. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber dadurch bin ich dann irgendwann mal, nachdem ich da mehrere Jahre da war, bin ich dann da auch inaktives Mitglied geworden. Und es ist ja auch gut, wenn man bei anderen mal sieht, wie die das machen.
Das sowieso. Man kann sich überall ja mal Inspirationen holen und dann kommt man wieder in die Gartenstadt und sieht das beste Schützenfest. Nein, aber was ich bei uns auch interessant finde, das ist natürlich auch dann bei jedem Schützenfest so, aber das sieht man nicht immer. Also das sieht man natürlich nur, wenn man sich ein bisschen tiefer mit der ganzen Thematik beschäftigt. Das ganze Organisieren, was du auch angesprochen hast, ist ja alles ein Ehrenamt. Es sind so viele Ehrenamtliche in den Schützenvereinen beschäftigt, sage ich mal, die sich da engagieren, die da so viel Zeit investieren und immer aufbauen. Du bist ja auch in Ehrenämtern tätig, hast du gesagt. Wie schätzt du das ein? Wie schätzt du es aber auch aus deiner Sicht, sage ich mal, als Landrat ein? Es hängt ja einfach extrem viel an einem Ehrenamt.
Ja, das hat ja schon der Bundespräsident Heuss gesagt, ohne Ehrenamt ging das alles nicht. Das stimmt auch, das wird auch nicht nur in Sonntagsreden so gesagt und eben habe ich schon ein bisschen erwähnt, das gilt ja auch in dem Sport. Wie würde es denn die Sportvereine, wenn das alles hauptamtlich wäre? Das ging ja alles gar nicht. Da werden die kleinen Kinder fangen an, Fußball zu spielen oder andere Sportarten zu machen. Das geht nur durch das Ehrenamt. Und ich hoffe immer, dass die Ehrenamtler sich, heute heißt das ja immer gewertschätzt, fühlen, dass die auch ab und zu mal was wiederbekommen im Sinne von, naja, da haben wir einen Erfolg gehabt beim Fußballspielen, einen Sieg oder einen TK Griffenbruch nehmen oder wo jetzt wieder jemand ganz weit in die Spitze nach vorne geht, wo die anderen sagen, boah, toll, wir sind im Verein, der das so das macht oder TSV Bayer Dormagen oder so. Das ist schon was Tolles und so ist das letztlich bei den Schützen auch. Und die beobachten sich auch gegenseitig, die Schützen. Die gehen ja als Gäste durchaus auch zu anderen Schützenfesten. Und letzt stand ich auf einer Tribüne, stand hinter mir eben auch von einem anderen Verein, sagte der zu seinem, da war wohl der Präsident und Vizepräsident, guck mal, wie gerade die marschieren, das müssen wir auch mal hinkriegen. Und bei denen ist alles pünktlich, das fehlt bei uns noch. Also das war so nach dem Motto, wir machen ein bisschen, wir gucken, wie die das machen und wir nehmen das Beste mit. Das finde ich eigentlich auch spannend, weil man sich dann ja auch, wie du das ja eben auch gesagt hast, man präsentiert ja auch den ganzen Ort, repräsentiert den auch, will das gut machen. Und wenn dann jeder da wie so Schlangenlinie läuft, oder dann ist das auf Dauer vielleicht nicht das Richtige. Du kriegst nicht alle zum Stechschritt und das muss ja auch nicht sein. Aber eben vernünftig angezogen und dann mehrere Tage gemeinsam feiern.
So sieht's aus, so sieht's aus. Sehen wir dich dieses Jahr bei uns wieder?
Man sieht mich gelegentlich in der Zeit. Es sind aber noch Sommerferien, wenn ihr das große Fest habt. Ich gehe davon aus, dass ich an dem Schützenfest Sonntag nicht da bin, aber wenn ich zur Krönung eingeladen werde, dann würde das wahrscheinlich gut in den Terminkalender passen und dann kann ich auch sitzen, in meinem Alter ist das manchmal ganz gut.
Da freuen wir uns, das hören wir noch gerne. Ey, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich glaube, es war mal ein bisschen was anderes, aber sehr, sehr kurzweilig, sehr interessant. Danke dir auf jeden Fall und dann freue ich mich, wenn wir uns am Dienstag zum Krönungsball dann wiedersehen.
Okay, danke fürs Interview.
Bis dahin. Ciao.